Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Schon 2019 hat sich die Richard-Schöne-Gesellschaft für Museumsgeschichte auf einer interdisziplinären Tagung mit der Rolle der Institution Museum in der DDR beschäftigt. Ein ziemlich weites Feld, angefangen von den politischen Rahmenstrukturen über internationale Beziehungen bis hin zu der Frage, was eigentlich gesammelt wurde. Daraus ist ein Buch entstanden, über das ich mit dem Herausgeber Lukas Kladders gesprochen habe. Zunächst mal ganz grundsätzlich über die bedeutenden Museen in der DDR, neben denen zum Beispiel auf der Museumsinsel oder den staatlichen Kunstsammlungen Dresden.
In Schwerin ganz sicher auch die Kunsthalle Rostock, wo die Konferenz damals stattgefunden hat, einfach aufgrund der Tatsache, dass es auch wahrscheinlich das Aushängeschild als Museumsneubau in der DDR war, weil es hat eben auch nicht sehr viele Neubauten gegeben. Ich würde aber eben auch sagen, ganz vieles ist vielleicht Ihnen auch deshalb nicht bekannt, weil es eben relativ kleine Museen waren. Also gerade die sogenannten Heimatmuseen haben eine wahnsinnige Verbreitung in der DDR gehabt. Da gab es extra eine Fachstelle für. Und das sind auch Relikte, die bis heute vielfach weiter bestehen, die aber natürlich sozusagen nicht diese Prominenz haben.
Was sind denn die großen Unterschiede in den Museumsbetrieben gewesen in Ost und West?
Ganz sicher ist so der politische Leitungsanspruch auf inhaltlicher Ebene in der DDR ganz zentral. Also Museen waren für die Kulturpolitik ganz klar am Aufbau einer sozialistischen Gesellschaftsordnung an zentraler Stelle zu verorten. Also das marxistisch-leninistische Weltverständnis in diesen Museen zu vermitteln, in einem Museumswesen, was sich in Bezug auf die reinen Quantitäten sehr, sehr gut entwickelt hat, also in diesem Sinne auch eine absolute Erfolgsgeschichte war, mit ungefähr 750 bis 800 Museen zum Ende der DDR hin, die eben auch im Alltag der Bürgerinnen und Bürger der DDR eine wichtige Rolle gespielt haben.
Gab es denn eine rege Sammeltätigkeit in alle Himmelsrichtungen, in die Nachbarländer, oder war das etwas, was so sich eher in Richtung Osten fokussiert hat?
Grundsätzlich, das liegt ja auf der Hand, war der Kunstmarkt in der DDR ein begrenzter, staatlich organisierter Markt. Und was eigentlich auch auf der Hand liegt, ist natürlich, dass der Weg nach Westeuropa, ich würde nicht sagen ausgeschlossen, wir haben zum Beispiel Beispiele, wo Gegenwartskunst tatsächlich sozusagen aus dem Land des Klassenfeindes gekauft wurde, von eben Künstlern, die als aus DDR-Sicht eben progressiv genug gelten konnten, als dass man sie eben auch im Osten ausgestellt hat. Aber darüber hinaus ist sicherlich in diesem Kontext ganz einfach die Tatsache zu nennen, dass in der DDR mit den Schlossbergungen, der Bodenreform und eben auch den Folgen sozusagen der Republikflucht für die Museen ein riesiger Bestand an Gütern da war, die gar nicht über Kauf sozusagen in die Sammlung kommen mussten, sondern auf die sie Zugriff hatten in unterschiedlichen Kontexten. Das ist eine Thematik, die spielt bei uns auch eine Rolle. Das ist aber sicherlich auch gerade ein Riesenforschungsfeld, was am Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste behandelt wird.
Ja, es ist ja schon wie so ein Mantra im Prinzip, dass wenn man über die Geschichte der DDR spricht, über Details, wie jetzt zum Beispiel wir über Museen, dass dann immer über Ideologie gesprochen wird. Also bleibt da etwas anderes auch auf der Strecke? Also ist dieser Fokus auf Kulturpolitik und auf Ideologie, müsste man das vielleicht in Teilen auch mal zur Seite legen und neutral da drauf gucken?
Ja, und da würde ich auch sagen, haben Sie einen Anspruch formuliert, den wir mit diesem Sammelband auch gehabt haben. Also ich sprach gerade schon von Lenkungs- und Systematisierungsversuchen sozusagen im Kontext dieser Ideologiefrage. Und natürlich muss man eben sagen, es waren immer Maßnahmen, die gewissermaßen top-down stattgefunden haben. Und was Sie ja gerade formuliert haben, ist sozusagen auch eine gewisse Top-down-Perspektive. Aber wo natürlich in diesem Geflecht ganz, ganz viele Faktoren reinkamen, die eben solche Lenkungsversuche auch wieder konterkariert haben, seien das lokale Kontexte, seien das zum Beispiel auch fachwissenschaftliche Kontexte. Also es ist ja nun ein bekanntes Thema beispielsweise die Auseinandersetzung mit der Evolutionstheorie. Selbstverständlich ist auch in den biologisch orientierten Fachmuseen nicht die Evolutionstheorie verschwunden, sondern das war selbstverständlich ein Kontext, wo beispielsweise eine der Personen, die wir jetzt auch mit diesem Sammelband porträtieren, als eine der wenigen, die tatsächlich als Einzelpersonen in diesem Kontext Museum mal auftreten, mit Ilse Jahn, die sozusagen in der Vermittlung von Evolutionstheorie gleichzeitig sehr innovative museologische Schritte gegangen ist. Und das muss man eben auch anerkennen. Die DDR war natürlich auch eingebunden in eine internationale Fachgemeinde darüber, was macht man am Museum, weil wenn man etwas zuspitzt, kann man auch sagen, Das Wie, also die Verfahren, das Museologische, ist ja nochmal etwas anderes als die Frage, was möchte ich damit vermitteln? Und im Kontext des International Council of Museums waren DDR-Museen seit ihrem Beitritt 1968 eben auch sehr wahrgenommen und Teil eben einer Debatte.
Welche Bedeutung hatten Museen eigentlich im Alltag der DDR?
Allein aufgrund der Tatsache, dass die Museen eben auch politisch diesen zentralen Raum hatten, gab es verschiedene Kanäle, die vielleicht in der Bundesrepublik gar nicht so bekannt waren. Also der regelmäßige Museumsbesuch mit der Schule, was auch zum Beispiel ein ganz interessantes Phänomen ist, in Konsequenz des Bitterfelder Weges, der 1959 formuliert wurde mit dem Ziel, dass sozusagen die Arbeiterklasse eben jetzt auch sich der Kultur bemächtigen sollte, sind beispielsweise, auch das haben wir in einem Artikel, an sächsischen Museen Indianistik-Hobbyclubs entstanden, wo die Leute eben tatsächlich sozusagen das Bild des anderen Amerika, was dann auch politisch opportun war, denn es war sozusagen in der Orientierung diejenigen, die eben durch den Kapitalismus und den kapitalistischen Klassenfeind unterdrückt wurden, in dieser Orientierung war es dann eben auch möglich, sogar Besuch aus den USA zu empfangen, dort Handwerkstechniken zu üben etc. Also da hat sich ein wahnsinnig lebendiges Leben um die Museen herum entwickelt. Insofern, glaube ich, kann man Ihre Frage recht klar beantworten, dass es ganz sicher keine abseitige Position war, die auch sozusagen im Leben des Einzelnen die Museen in der DDR hat.
Der Historiker Lukas Kladders über den Sammelband Museen in der DDR, ihre Bedeutung, ihre Sammeltätigkeit und den internationalen Austausch, soeben erschienen im Bülow Verlag.